Es ist ein Kennzeichen des Pietismus, dass er gegen die natürlichen Begrenzungen des menschlichen Lebens anglaubt und kämpft. Deshalb sind ja die Stunden der Pietisten auch traditionell in der einzigen Zeit des Tages, wo man überhaupt nicht aufpassen kann, zwischen 14 und 15 Uhr. Das geht nur eigentlich gar nicht in der Zeit. Und das ist ein Beweis der Kraft des Heiligen Geistes, dass das Wort Gottes trotzdem die Herzen erreicht hat. Also, nun muss man das ja auch ein bisschen pragmatisch sehen. Wir wollen uns nicht überfordern. Und ich habe da so einen praktischen Vorschlag. Wenn Sie merken, die Aufmerksamkeit schwindet und die Sinne schwinden und Sie haben die tiefe Versuchung in ein Schläfchen, heißt ich, alle, die 13 Jahre eine Schule besucht haben und vielleicht zusätzlich noch die Universität, haben das ja ein Leben lang gelernt, wie man mit offenen Augen und intelligentem Gesichtsausdruck schläft. Das schafft das Bildungssystem, wird zwar in der PISA-Studie nicht abgefragt, aber das wissen wir alle, das funktioniert. Und wenn Sie solche Phasen haben, wo Sie dann merken, jetzt irgendwie die letzten 5 oder 10 oder 15 Minuten war ich nicht dabei, freuen Sie sich dann auf die Rückfahrt. Dann können Sie im Auto ein Gruppengespräch machen und feststellen, wer wann wach gewesen ist. Und dann bauen Sie das so zusammen. Das ist auch ein interessantes Mosaikspiel. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgegangen ist, sonst wenn Sie den 1. Thessalonicher Brief im Zusammenhang noch einmal lesen, was ich dringend empfehle, die 5 Kapitel sind nicht viel, und die mal im Zusammenhang zu lesen, gibt einem manche Einsicht, die man vielleicht so noch gar nicht gehabt hat. Aber dann, wenn Sie es tun, werden Sie merken, es ist vom 1. bis zum letzten Kapitel und Abschnitt ein Adventsbrief. Denn bestimmend, leitend ist immer der wiederkommende Herr. Vom 1. Kapitel an. Er lobt an der Gemeinde, die das Werk im Glauben, die Arbeit in der Liebe, die Geduld, die Tragfähigkeit, die Belastbarkeit in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt, von euch aus ist er wie ein Echo erschollen, das Evangelium. Die Leute erzählen, dass ihr, wie ihr zum Glauben gekommen seid, dass ihr bekehrt habt von den Götzen zum lebendigen Gott, zu warten auf den Sohn vom Himmel, der uns rettet vom zukünftigen Zorn. So, und dann geht es in Kapitel 4 und 5 ausdrücklich, also wir wollen, dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann tröstet er mit dem wiederkommenden Jesus und sagt mit den Worten, wie Jesus sie gebraucht hat, Matthäus 24, der Tag des Herrn wird sein, kommen wie ein Dieb in der Nacht, aufpassen, wachsam sein. Heute Morgen im Gottesdienst haben wir bedacht, dass der Schlusssegen sozusagen dieses Briefes total auf das Kommen von Jesus ausgerichtet ist. Der Gott des Friedens arbeitet daran, dass wir durchdrungen sind und dass wir durchgebracht werden bis zum Tag der Ankunft des Herrn Jesus. Also der Advent, ich weiß nicht, ob ich das deutlich genug gemacht habe, vielleicht kriegen wir das in der Christenheit in Deutschland ja nochmal hin zu begreifen. Der Advent hat biblisch nicht primär etwas mit der Vorbereitungszeit zu Weihnachten zu tun, trotz Nürnberger Christkindlmarkt, sondern ist eine Vorbereitungszeit auf den wiederkommenden Herrn. Und in dieser Vorbereitungszeit, okay, da hat es dann auch seinen guten Sinn, dass wir die großen Feste feiern über die Menschwerdung Gottes in der Geburt des Kindes Jesus, dass wir Karfreitag feiern und Ostern feiern und Himmelfahrt feiern. Aber das sind Erinnerungen, die uns stärken auf dem Weg. Wir sind aber unterwegs im Advent, also auf das Kommen Jesu hin. Und jetzt ist es so interessant zu sehen, dass der Paulus, als er das grundsätzlich nochmal eingeschärft hat, der Herr kommt, Wir haben eine Hoffnung, wir sind getröstet, seid wach, lasst euer, das sind ja sehr grundsätzliche allgemeine Beschreibungen und der Lebensweise im Advent, also in Erwartung. Und dann kommt jetzt ein Abschnitt zum Schluss, wo so allerlei Kleinigkeiten, in denen das konkret wird, nochmal genannt werden. Gar nicht ausführlich, manches wirkt nur mit einem halben Satz, aber es ist alles unter diesem Vorzeichen. Es geht darum, wie leben wir im Advent? Also in der Erwartung des kommenden Herrn. Wie sind wir wach? Wie leben wir im Licht des neuen Tages? Wie erleben wir, dass der Gott des Friedens uns durch und durch heiligt und uns durchbringen will bis zu diesem Ziel? Was heißt das? Wir lesen von Vers in Kapitel 5, von Vers 12 an. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, Doppelpunkt, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Dann haben wir, lesen den Rest jetzt auch noch, heute Morgen besprochen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass er diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. So, der erste Punkt ist, ich nenne das mal Adventssammelsurium. Das sind ja sehr praktische Dinge. Das ist sehr gut geerdet. Wir bitten euch, liebe Brüder, also ich muss zum Trost der Schwestern sagen, also ich lese ja hier Luther 84. Und da ist das so, wie das im griechischen Text steht, liebe Brüder. Wenn Sie die Luther-Übersetzung 2017 haben, dann steht da natürlich, liebe Brüder und Schwestern. Das wussten die Gelehrten ja, dass das so eigentlich so heißen muss, obwohl das natürlich im griechischen Text nicht so steht. Aber Sie haben insofern recht, als damals die Schwestern so demütig waren, sich tatsächlich mitgemeint gefühlt, zu fühlen, wenn es heißt, liebe Brüder. Dass die Zeit der Demut der Schwestern vorbei ist, ist ja nicht mein Problem. Das müssen die ja mit dem Herrn Jesus ausmachen. Aber es ist eben so. Niemand hat jahrhundertelang dran Anstoß genommen und jeder hat immer gewusst, weil das einfach so war, wenn es heißt, liebe Brüder, waren die Schwestern damit auch gemeint. Da wir leben in aufgeregten Zeiten. Das ist ja auch ganz gut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, heißt die erste, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Ja, das ist eine erste Adventsermahnung. Wertschätzung der Mitarbeiter. Na gut, das ist doch mal erstmal gut. Sehr konkret. Verstehen Sie immer, wenn Sie den Eindruck haben, ach, jetzt wird es aber ein bisschen zu platt und zu moralisch und zu praktisch. Nein, denken Sie, Paulus denkt im Advent. Er denkt, wach sein, leben bis in die Praxis des Alltags, geprägt sein vom kommenden Herrn, darauf ausgerichtet sein. Und jetzt spricht es natürlich Bände, dass das jetzt nicht abgehoben theologischer Tiefsinn ist zunächst, sondern dass das sehr, sehr alltagstauglich ist, wie jeder weiß, in jeder Gemeinde, in jeder Gemeinschaft, dass das absolut wichtig ist, dass wenn Jesus Menschen in die Mitarbeit beruft, dass das eine ganz schwierige Aufgabe ist und viel Belastung mit sich bringt und dass es wirklich notwendig ist für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, diesen Dienst zu tun, wenn es ist einfacher, wenn man Wertschätzung erfährt. Und er geht gleich auf den bunten Punkt zu. Er sagt, liebt besonders den Dienst derer, die euch korrigieren. Also heißt ja ermahnen und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Das heißt, das ist das Unbequemste, was man tun muss. Das, bei uns kommt das heute eigentlich gar nicht mehr. Es gab ja mal Zeiten, in denen haben christliche Gemeinden und Gemeinschaften sich um sowas wie Gemeindezucht bemüht, wie Jesus das in Matthäus 18 vorgeschrieben hat und beschrieben hat. Redet nicht übereinander, sondern redet unter vier Augen. Und wenn ihr euch nicht hört, dann nimmt ein Bruder dazu, eine Schwester, unter sechs Augen. Und wenn ihr euch nicht hören, dann redet vor der ganzen Gemeinde. Und wenn er sich nichts sagen lässt und sich nicht ändern will, dann haltet ihn wie ein Sünder und Zöllner, schließt ihn aus der Gemeinde. Ja, das wurde auch praktiziert und lässt sich auch gar nicht bestreiten, dass es manches von solcher Praxis auf sehr, sehr unglückliche Weise und wenig hilfreiche Weise in Machtausübung praktiziert wurde und eigentlich häufig Gemeinden und Gemeinschaften vergiftet hat. Ja, wir sind halt Sünder und wir machen Fehler, das ist leider so. Die Konsequenz, die wir heute spüren, ist, dass wir darauf grundsätzlich verzichten. Und man das gar nicht, man mischt sich. Wir sind natürlich immer mehr Kinder unserer Zeit, als uns bewusst ist und als lieb ist. Und das gehört aber auch zu unserem individualistischen Gesamtweltanschauung heute. Jeder ist der Manager des Projektes seines eigenen guten Lebens. Und da ist jeder für sich verantwortlich und keiner hat das Recht, im anderen da reinzureden. Das ist der Geist unserer Zeit und der prägt natürlich unsere Gemeinden und Gemeinschaften viel mehr, als der Heilige Geist es tun könnte. Und deshalb heißt das, da redet man nicht. Man redet dem anderen nicht rein. Und wenn man das mal wagt zu tun in einer Gemeinschaft, das gedacht, sei es, dass es um Finanzdinge geht, das schon gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob jemand irgendwie, wo das mal passiert ist, dass jemand gesagt hat, hör mal, so wie dein Lebensstil ist, das hat aber mit Verantwortung vor Gott nichts zu tun. Das ist Verschwendung oder Habgier oder Geiz. Das macht man doch gar nicht. Und in Beziehungssachen ja natürlich auch nicht. Ehebruch. Und so, das macht man überhaupt nicht. Meine Prediger sagen, wenn ich da die Mitarbeiter jetzt auch noch, die Jungen auch noch kritisieren würde, dafür, dass sie miteinander wohnen und schlafen, obwohl sie gar nicht verheiratet sind, dann verliere ich die letzten Mitarbeiter für die Jungen. Ja, zumal, sagen sie mit Recht, ich ja auch nichts gesagt habe, als die Alten zusammengezogen sind, ohne verheiratet zu sein, weil sie eine Rente nicht verlieren wollten. Das ist ja schon jahrzehntelang der Fall in frommen Kreisen. Da geht es ganz klar nach dem Motto, man Gott oder Mammon, ja, aber die Renten sind eben nicht so groß. Wir haben ja nur in der Gemeinschaften die Diskussion gehabt eigentlich. Und Freikirchen vielleicht, oder der Kirche war es gar nicht so, aber in den Kreisen war das immer, könnte man nicht, wir möchten ja vor Gott auch verheiratet sein, aber wenn wir vom Standesamt uns verheiraten lassen, dann verlieren wir eine Rente. Die Renten sind ja nicht so üppig, da wird man ja wohl verstehen wollen, aber wir möchten trotzdem vor Gott. Könntet ihr uns nicht vor Gott im Gottesdienst trauen, ohne dass wir zum Standesamt gehen? Na gut, das ist eingerissen, das ist geduldet worden, das haben sogar Prediger vertreten, dass man das so machen kann. Und da darf man sich ja nicht wundern, dass die jungen Leute treu nachmachen, was die Alten ihnen vorgemacht haben. Es geht ja nicht um so ein Zettel Papier und so, wenn wir uns lieben, kannst du machen, was du willst. Und jetzt soll mal einer kommen und sie ermahnen. Ja, der hat das sofort verloren. Wenn sie, also entweder gibt es gleich Krach in der Gemeinde oder sie gehen. Wir reden ja heute vom wandernden Gottesvolk. Damit meinen wir dann, das heißt, wenn mir die eine Gemeinde nicht gefällt, weil entweder die Musik mir nicht gefällt, zu wenig Lobpreis oder zu viel Lobpreis oder zu schräger Lobpreis oder so, so laute Musik oder was, dann geht man eben in die nächste, die ist ja um die Ecke rum und so. Und wenn einer einen kritisiert wegen seiner Lebensweise, dann sind die Gemeindeglieder schneller weg, als man sie neu gewinnen kann. So, das sind ja ganz realistisch normale, die Bedingungen. Sie gucken Sie mich nicht so erschrocken an. Sie vergessen jetzt gerade in Mittagsschlaf zu versinken, weil Sie sich derartig ärgern über das, was ich hier sage. Aber das habe ich ja nur gemacht, damit der Blutdruck ein bisschen steigt und es Ihnen leichter fällt, wach zu bleiben. Ich wollte nur sagen, wie wenig selbstverständlich es ist, dass Paulus empfiehlt, erkennt die an und liebt sie. Die Leitungsverantwortung in euren Gemeinden haben und die diese Leitungsverantwortung dadurch verantwortlich wahrnehmen, dass sie auch ermahnen. Das heißt, dass sie auch auf kritische Dinge hinweisen, auf Missstände hinweisen. Das ist schon eine Power. Ermahnung sondergleiche. Das soll mir irgendjemand erzählen, das wäre eine Bagatelle nebenbei. Da würde ich mal sagen, lasst uns mal miteinander das Leben in eurer Gemeinde und Gemeinschaft betrachten und dann lesen wir diese Sätze nochmal. Es ist schon eine gewaltige Ermahnung. Ob wir das Leben wollen? Dann sagt er, ja, der Herr kommt. Was die Leute ringsrum sagen, was da gerade so angesagt ist, was der individualistische Lebensstil so ist in der Postmoderne. Alles geschenkt, ist nicht die Orientierung. Unser Herr kommt und er wird das entscheidende Wort zum Schluss bringen. Und deshalb raten wir euch, dass er dem, der das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen wird, auch heute das entscheidende Wort in eurem Leben als Einzelpersonen und als Gemeinden sagt. Der nächste Satz ist so knapp, deutsch drei Worte und noch viel problematischer. Haltet Frieden untereinander. Ja, sage ich Paulus, in Thessalonich, da hast du es ja gut. Das ist ja mal so ein Brief, wo deine Kritik ganz milde daherkommt. Aber an die Galater, da hast du mal gleich den Hammer geschwungen. Verflucht, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium predigt. Nicht? Da vergisst er, was er sonst in allen Briefen tut, am Anfang erstmal Gott zu danken für die guten Dinge in der Gemeinde, bevor er sie kritisiert. Bei den Galatern haut er gleich drauf. Und da platzt es. Ich denke, du wolltest Frieden halten, sage ich Paulus. Du mahnst die anderen zum Frieden. Frieden heißt aber, wir machen keinen öffentlichen Konflikt. Das ist in unseren Kirchen Land auf Land ab die einzige Melodie, die ich höre. Wir müssen den Laden zusammenhalten. Die Probleme, die es gibt, sind zwar extrem und man kann eigentlich keine Kompromisse finden. Eine Synode nach der anderen, erst waren es die bayerische, dann war es die württembergische, hat erklärt, dass innerhalb der Kirche, ihrer jeweiligen Kirchen, es keine gemeinsame Verständnis der Autorität der Bibel gäbe. Dass man aber trotzdem beschlossen habe, man bliebe zusammen. Einheit in Christus irgendwie. Wie das funktioniert, das weiß ich auch nicht. Also wir erklären erstmal, dass wir kein gemeinsames Verständnis haben, welche Autorität die Bibel hat und wie wir sie auslegen, verstehen. Das wird feierlich beschlossen. Wir sind uns nicht einig. Trotzdem bleiben wir aber zusammen. Und das Gegensätzliche halten wir irgendwie zusammen. Dass dann die Leute, die uns von außen beobachten, sagen, ihr wisst ja intern noch nicht mal, wofür ihr steht. Warum sollten wir uns ernsthaft mit eurer Botschaft auseinandersetzen, zu der ihr selber ja gar nicht steht? Also die Unglaubwürdigkeit der christlichen Kirchen ist völlig offenbar und auch einkalkuliert, stört weitgehend auch keine. Denn die, die Kirchen finanzieren, sind ja zum großen Teil die, die nicht in einen Gottesdienst gehen. Ich weiß nicht, wenn Sie da mal die Statistiken angucken, ist das sehr interessant. Knapp 4% der Mitglieder gehen in der evangelischen Kirche in einen Gottesdienst. 96% zahlen Mitgliedsbeitrag und nehmen nichts in Anspruch. Ich behaupte immer, dass es kaum keine Kirchengemeinde gibt, wo die Gottesdienstbesucher mit ihren Kirchensteuern, die sie zahlen, das Pfarrergehalt aufbringen können. Weil die meisten Rentner zahlen fast nichts. Und die da sonst sitzen als fromme Leute, sind nicht die Reichsten. Das heißt, es zahlen ganz viele Leute dicke Batzen an Kirchensteuer. Und die wollen keine Kirche mit Entscheidungen und Missionen und so, sondern die finden das toll, dass es das gibt, sozial und kulturell. Und sie wünschen sich eine Kirche, die sie vor keinerlei Entscheidungen stellt. Wo man Buddhist sein kann oder Atheist oder aber trotzdem irgendwie gut findet, dass man in der christlichen Kirche da ist. Für welchen Zweck auch immer. So. Und so kann man eine Kirche finanzieren. Milliarden. Die Kirchen haben heute so viel Geld, das ist unerhört. Wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland, die ja gut sind. Das heißt, die Inhalte interessieren uns überhaupt jetzt nicht. Was wir gemeinsam glauben, spielt null Rolle. Die Kasse stimmt, je weniger wir auf Inhalte achten. Das ist natürlich bitter. Nun kann man ja fragen, gut, lass uns nicht die Probleme anderer verhandeln. Da muss man immer vor der eigenen Tür kehren und sagen, wie ist es bei uns? Ja, haltet Frieden miteinander. Wir haben doch alle eine tiefe Sehnsucht nach Harmonie. Und deshalb hassen wir es, auf Dinge hinzuweisen, von denen wir garantiert wissen, dass sie Kontroversen auslösen. Selbst in der Gemeinschaftsbewegung kann man sich nicht einig werden darüber, wie wir dann ob dann die Bibel Gottes Wort ist und wie weit sie das ist und so weiter. Und ob wir nun segnen sollen, die gleichgeschlechtlichen Paare, oder ob man das nicht tut, gut, viele sind sich da einig, aber insgesamt kriegen wir noch nicht mal in der Gemeinschaftsbewegung eine Einheit dahin. Und wer das kritisiert, stiftet Unfrieden. Und das macht wirklich Not. Ich bin ja da auch beteiligt in sowas. Und ich sage, ich habe in den letzten 3 Jahren so viele Freunde verloren, wie in meinem ganzen Leben zusammengezählt, noch nie. Da gucke ich auch manchmal in den Spiegel und denke, eigentlich kritisiert mich niemand. Bei mir kommt gar keine Kritik an. Leute reden vielleicht über mich, aber bei mir redet niemand. Also kein Kritiker. Aber ich weiß das natürlich, dass ganz bestimmte Dinge, die ich gesagt und geschrieben habe, absolut kontrovers sind. Und ich merke es daran, dass es still wird. So, dann sage ich mir natürlich, bin ich ein Störenfried? Ich möchte doch Frieden halten. ich möchte doch, dass der Gott uns Friedens auch in meinem Leben mich so durch und durch prägt, dass ich mithelfen kann, dass der Friede Gottes in der Gemeinde wächst, muss man dann bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagen? Oder wie ist das eigentlich? Dann schaue ich in die Bibel und sehe, dass der Paulus, der hier sagt, haltet Frieden untereinander, knallhart Dinge beim Namen nennt, die die Leute absolut ärgern und auseinandertreiben. Ja, wie geht das alles miteinander? Also, wenn mir eins auffällt hier, Bagatellen sind es nicht, die der Paulus hier so nennt. Und wenn ich anfange, da praktisch drüber nachzudenken, weil ich das doch umsetzen möchte, dann ich frage mich jeden Tag, habe ich Feinde? Nein, ich habe keine Feinde. Ich habe mit niemandem Feindschaft. Da bete ich jeden Tag. Habe mir angewöhnt, Leute, mit denen ich kritische Auseinandersetzung habe, alle namentlich auf meiner Fürbittenliste zu versammeln. Die ist ziemlich lang geworden. Aber da bete ich jeden Tag namentlich dafür, dass der Herr sie segnet und dass er mein Verhältnis zu ihnen nicht giftig werden lässt. Es ist nämlich so schwer, Sachen und Probleme und Personen zu unterscheiden. Und heute ist das ganz schwer. Früher haben wir oft den Satz gesagt, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Diesen Satz kauft uns heute keiner mehr ab. Geliebt fühlen sich Leute nur, wenn man auch ihr Verhalten als richtig empfindet. Sonst glauben sie uns nicht, dass wir sie lieben. Ja, was denn nun? Ist es also so, dass wir letzten Endes den Preis, wenn wir Frieden haben wollen, doch nur haben können um den Preis, dass wir keine kontroversen Meinungen mehr äußern dürfen, schon gar keine Kritik an Verhalten, das nach biblischen Maßstäben offenkundig falsch ist? Also, kein einfacher Satz. Jetzt geht's nochmal alltagspraktisch. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, jetzt kommt Doppelpunkt, und weil eine Reihe Dinge genannt werden, weist die Unordentlichen zurecht. Wer sind denn die Unordentlichen? Die ihr Zimmer nicht aufräumen und so. Das sind die Maßstäbe strenger Mütter und so. Ja, wer ist das? Nein, der Paulus hat da in Saloniki eine bestimmte Truppe vor Augen. In Kapitel 4 hat er das schon mal erwähnt. Da sagt er in Vers 11 und Vers 12, setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Diese Mahnung hat ganz offensichtlich nicht wirklich gefruchtet. Denn wenn wir den zweiten Thessalonicher Brief lesen, da wird er nochmal, spricht er das gleiche Problem nochmal in Kapitel 3 an, Vers 6, da heißt es, wir gebieten euch aber, da wird er schon strenger, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Ja, was meinst du denn, Paulus, sagen wir mit unordentlich? Und dann sagt er es ganz klar. Haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Da ging es also ganz klar um fromme Faulpelze, die durchdrehten und sagten, na, das ist alles irdisch, es geht nur ums Materielle, das brauchen wir alles nicht, wir warten auf den Herrn, also da machen wir halblang. Faulpelze können sich nicht auf Jesus berufen. Er sagt ja nicht, wer nicht arbeiten kann, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Es ging also um ganz praktische Dinge. Es gibt eine ganz schlichte Pflicht, dass der kann, mit seiner Hände und mit seinem Kopf arbeiten oder wie auch immer, sich das Geld fürs tägliche Brot verdient. Und dann, Timotheus schreibt in einem der Briefe auch nochmal, und gut, wenn man genug hat, um das eigene Leben zu finanzieren, und gut, besser, wenn man ein bisschen mehr hat, damit man auch noch Gutes tun kann. So. Das heißt, das ist ganz nüchtern und dann sagt er, ermahnt das. Also, fromme Spinner haben in der Gemeinde keinen Spielraum. Und das ist damals so gewesen. Das war offensichtlich. Gut, weiß nicht, vielleicht ist das in unserer Gesellschaft ja gar nicht so, weil die Deutschen ja eh bekannt sind dafür, dass sie eher so arbeitswütig sind und so. Aber es gibt es eben. Es gibt es eben auch. Es ist doch erstaunlich, dass Paulus diese Alltagstätigkeit, heute bei uns, wir leben ja einen gewissen Luxus und manche sagen, ja, irgendjede Arbeit ist schön, wenn ich einen Job habe. Im Süden Deutschlands gibt es ja kaum Arbeitslosigkeit und insgesamt im Lande geht das sehr gut. Und da kann man sich natürlich leisten, nicht nur die Arbeit, Erwerbsarbeit zu betrachten, sondern im Gesicht, und kann ich mich und meine Familie davon ernähren, sondern auch befriedigt mich das. Ist das eine sinnvolle Arbeit? Ja, das ist schon eine Luxusfrage. Die meisten Christen in den ersten Jahrhunderten waren Sklaven. Die hatten nicht die Möglichkeit, überhaupt nachzufragen, befriedigt mich meine Arbeit? Die Leute sagen, ich wollte mit Menschen zu tun haben, gehen Sozialberufe oder gar Pfarrer oder sowas. Da sage ich immer, gut, wer in seinem Büro, in seiner Fabrik die Menschen nicht gesehen hat, der wird sie auch als Sozialpädagoge und als Pfarrer nicht sehen. Denn wo auch immer man arbeitet, hat man mit Menschen zu tun. So, es gibt auch diese Fluchtreaktionen. Das befriedigt mich und so. Okay, das ist schön, wenn man sich das leisten kann und wünscht jedem, dass er eine berufliche Tätigkeit findet, die ihm auch zutiefst sinnstiftend ist und so, wo Freude hingeht. Aber nicht jeder hat das. Und da sagte Paulus ganz schlicht, allein die Tatsache, dass ich eine Arbeit, ehrliche Arbeit tue, mit der ich Geld verdiene, um mein Brot davon zu kaufen und vielleicht das für die Menschen, mit denen ich Verantwortung habe, ist eine Christenpflicht im Advent. Ganz schlicht und nüchtern. So, das ist, glaube ich, auch durchaus fruchtbar, dass wir das hören. Also die Unordnung. Und dann die Tröste, die Kleinmütigen. Ermutigt die mit den kleinen Seelen. Oligopsychoi. Also die so wenig Seelenkraft haben. Kleinmütig, verzagt. Vielleicht auch immer das Negative sehen. Nicht immer dann, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Tröstet sie, macht ihnen Mut. Im Advent machen wir denen Ding. Eine verzagte Seele haben, Mut. Ja, es gibt da auch natürliche Unterschiede. Manche Leute, die haben ein Selbstbewusstsein, die stehen immer wie ein Kleiderschrank in der Tür. Und andere, die sehen so aus, als ob sie sich dauernd für ihr Vorhandensein entschuldigen möchten. Und eigentlich verschwinden irgendwie und sich unsichtbar machen. Das sind natürliche Unterschiede vom Geschöpflichen her oder von unserer Entwicklung her. Und da ist doch wichtig, sagt er, im Advent, im kommenden Herrn, aus der Kraft des Herrn leben heißt, ermutigt die Verzagten, die Kleinmütigen. Und dann tracht die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Ich habe das, glaube ich, am ersten Abend gesagt, diese zwei Worte für Geduld, die es im Neuen Testament gibt. Hypomone heißt darunter bleiben. Das ist Lasten tragen können, belastbar sein, Tragkraft haben und entwickeln. Hier steht das andere Wort, Makrothymia. Das ist das große Herz. Seid geduldig gegen jedermann. Ja, das ist ein Herz haben, in den alle reinpassen. Die schrägsten Vögel, auch die, die einem auf den Keks gehen und mit denen man eigentlich nichts anfangen kann oder die nicht liegen oder so. Das ist so, ist es so, so sind wir halt. Du kannst halt auch in den Gemeinden nur mit den Menschen leben, die es wirklich gibt. Und ja, nun ist das in der Gemeinde der Christen besonders schwierig, weil da sind ja nur die Lumpen. Ja, die Guten sind ja in der Gemeinde nicht. Es sind ja in der Gemeinde von Jesus sind ja nur die, die begriffen haben, ich bin ein verlorener Sünder und ich brauche Begnadigung, um gerettet zu werden. Die Guten, die sagen, ich kann es und ich bemühe mich und ich schaffe das, wenn ich mich bemühe, die brauchen ja den gekreuzigten Jesus und seine Gnade nicht. Die sind also nicht in der Gemeinde. Folge, in der Gemeinde sind all die Lumpen, die Fußkranken, die Verlorenen, eine Versammlung von begnadigten Sündern, entsprechend sieht der Laden aus. Weil die Charakterstarken, die Guten und Gerechten, gehören alle nicht dazu. Die sucht Jesus nämlich nicht. Ich bin gekommen, die Verlorenen zu retten und nicht die Gerechten. Deshalb sollten wir realistisch sein, erwarten wir nichts anderes in der Gemeinde als eine Versammlung von Fußkranken und Halunken. Wenn man den Erwartungen, die Gott liebt, die deshalb so unglaublich kostbar sind, weil Gott sie liebt und gerettet hat, und jeder ist ein Paradewunder der Rettung und der Gnade Gottes, und deshalb gehören wir zusammen. Und deshalb gehöre ich auch dazu, weil ich auch einer bin. Aber es ist nicht wirklich eine Überraschung, dass wir uns innerhalb der Gemeinde das Leben so schwer machen, weil wir halt die Typen sind, die wir sind. Deshalb sagt der Paulus hier, habt ein großes Herz. Habt ein großes Herz, der Herr hat da ein großes Herz, da sind wir alle drin. Und es wundert euch nicht, wir sind ein Haufen von verrückten Typen, aber der Herr hat uns lieb. Und dann seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Gut, und jetzt kommen, das lasse ich mal für sich so stehen, und jetzt kommt die Provokation aller Provokationen. Das ist jetzt diese drei Sätze. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das hat er ja vorhin schon gesagt, da geht man sofort auf Gegenwehr und sagt, was habe ich für... Ich habe das Lied noch gelernt. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Können wir da mal miteinander singen? Sind ja alt genug hier. Das alle in der Kinderstunde noch gelernt. Was habe ich Spott und Hohn gehört von Leuten, die sagen, das ist doch Quatsch, das gibt's doch nicht. Immer fröhlich gibt's gar nicht. Guck dir das an, wie viele Depressive wir in den Gemeinden haben. Wie viel Not und Traurigkeit ist doch da. Und dann schreibt der Paulus, das sei alle Zeit fröhlich. Und er schreibt das ja immer wieder. Und im Philipperbrief, da ist der Punkt, wo er das erklärt. Das freut euch in dem Herrn alle Wege. In dem Herrn. Und er schreibt das im Gefängnis. Und der Aufenthalt war nicht vergnügungssteuerpflichtig. So. Und das ist das tiefe Geheimnis. Ja? Nein? Der Satz gilt, er muss sich im Lateinunterricht lernen, stultus semperidit. Nur der Dumme lacht immer. Also diese Smiley-Fratze ist ein Zeichen für Vollidiotie. Und im Ernstfall, weil es gibt natürlich auch wirklich Situationen, die sind zum Heulen. Auch der Paulus schreibt ja ausdrücklich, wie traurig er ist. Lesen Sie mal im Römerbrief, Kapitel 9. Da sagt er, ich habe eine tiefe Traurigkeit, Und ich möchte, dass ich selber von Christus getrennt bin, wenn dadurch erreicht werden könnte, dass meine Stammesgenossen im jüdischen Volk, die Jesus ablehnen, sich retten lassen. Denn ihnen gehört die Verheißung, der Bund, die Väter, der Gottesdienst, die Tora, ihnen gehört das alles. Er hat eine tiefe Traurigkeit, dass jüdische Menschen das Evangelium von Jesus ablehnen. Er geht so weit, dass er sagt, ich möchte selber von Christus geschieden sein, wenn das bewirken könnte, dass die Jesus annehmen. Das heißt, auch Paulus wusste, was Weinen ist und was Traurigkeit ist. Also es ist nicht das oberflächliche Leben im Grinsen, als ob man keine Probleme hätte. Was aber heißt das dann, dass alle Zeit fröhlich sein? Was aber heißt dann das Beten ohne Unterlass? Auch das ist ja so. Was aber heißt das denn, seid dankbar in allen Dingen? Die Ergänzung kommt danach. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das heißt, in der Messias Jesus will Gott, dass ihr dankbar seid in allen Dingen. Das heißt, eine unmittelbare Begegnung mit den Verhältnissen führt nicht dazu, dass man fröhlich ist und dass man dankbar ist. Sondern Paulus sagt, in Christus Jesus. Das heißt, ich nehme die Wirklichkeit wahr, immer durch Jesus. Es geht alles am Kreuz vorbei. Es kommt alles vom Kreuze her. Es kommt alles aus den Händen und Armen des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Er sitzt im Knast und es geht ihm elend. Und er schaut auf Jesus, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und er sagt, der Teufel wird es nicht schaffen, mir die tiefe Freude an Jesus, meinem Retter, zu nehmen. Das ist nicht eine theologische Theorie, sondern das ist eine Wahrheit und Wirklichkeit, die wir jeweils in der Situation der Not, Traurigkeit und Anfechtung erfahren. Ich werde nie vergessen, als ich Jugendpfarrer in Essen war. In einem Sommerlager wurde an einem Abend ein 14-jähriger Junge, der eine Radtour gemacht hat aus einem der Lager dort, Sommerlager im Sauerland, totgefahren. War der Sohn meines besten Freundes, den musste ich dann im Urlaub in Italien anrufen und ihm sagen, dass sein Junge tot war. Am nächsten Morgen ging ich in Warstein im Sauerland zur Polizei und holte mir den Schlüssel von der Totenzelle auf dem Friedhof. Und ging dann auf den Friedhof und schloss diese Zelle auf. Und da lag der Junge eingewickelt, blutverkrustet in so einer Wolldecke. Ich wickelte den aus und stand an dieser Leiche, allein auf diesem Friedhof in dieser Zelle. Und ich werde das nie vergessen. Das war das Schrecklichste, was ich in meinem Leben erlebte. Und ich erinnere mich an keinen Augenblick in meinem Leben, wo ich die Gegenwart Gottes so dicht gespürt habe, wie in dieser schrecklichen Totenzelle. Wollen Sie das erklären? Wollen Sie das verstehen? Ich konnte das nie erklären. Ich konnte nur sagen, ja, so ist es. Ich stand an der Leiche dieses Jungen und war so ohne jede Antwort auf irgendeine Frage. Aber der Herr war gegenwärtig. Und ich hatte einen tiefen Frieden. Und ich dachte, jetzt muss mir der Glaube um die Ohren fliegen und alles muss zerbrechen, was ich je gesagt habe. Und ich schaute mir selber zu und wusste, nie habe ich erlebt, dass der auferstandene Herr so gegenwärtig ist wie hier diesen Platz. Damals habe ich gelernt, dass wir nicht auf Vorrat Freude haben, Frieden und Getrostheit. Dass wir das wohl lesen können hier als Ermahnung, aber dass nur in der Situation der Herr beweist, dass er stärker ist, dass er der Sieger ist und dass er sich durchsetzt. Ich habe deshalb auch gar kein Argument gegen Leute, die sagen, ja, aber das muss man doch verstehen, wenn man alles Liebe so was Schreckliches erlebt, dass einem der Glaube in Splittern davonfliegt. Ja, sage ich, meine Logik sagt mir das auch, es kann nicht anders sein. Aber meine Erfahrung mit Jesus sagt und das Wort Gottes sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Alle Wege. Und seit dieser Todeszelle weiß ich, dass er, da waren viele andere Schwierigkeiten, die vergleichsweise Peanuts waren, wo er auch da war. Warum sollte ich nicht ihm vertrauen, dass er auch in Zukunft da ist, wenn ich nicht mehr kann? Weiß ich, was kommt? Bisher weiß ich noch nicht, was es heißt, dement zu sein. Aber warum sollte Jesus mich verschonen, wo Tausende in meinem Alter dement werden und den Namen ihrer Frauen nicht mehr wissen? Wie ist es dann zu glauben? Eins weiß ich, sterben bedeutet, ich habe nicht mehr die Kraft festzuhalten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Er hält mich. Er hält mich. Wie soll ich wissen, wie das geht? In Situationen, in denen ich noch nicht war. Aber wenn ich hier lese, dass Paulus sagt, seid alle Zeit fröhlich, dann weiß ich, der Typ ist durch manches gegangen, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann. Und da bin ich aber dankbar, dass er die richtige Tonart anschlägt. Seid fröhlich alle Zeit. Der auferstandene Herr, der wiederkommende Herr, ist der Grund der Freude. In der DDR gab es zur Zeit der DDR gab es in den Gemeinden eine Übung, die wir immer praktiziert haben, Leute, die aus der DDR kommen, in der Gemeinde waren, kennen das. Vor den Gottesdiensten und vor den Evangelisationsabenden und wo auch immer standen wir im Mitarbeiterkreis. Wir haben das in manchen Dingen übernommen, haben uns an der Hand gefasst und haben gesagt, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Sein sind auch wir. Amen. Halleluja. Und dann ging es los. So, das ist das Ausrichten darauf. Er ist die Mitte. In Christus, sei dankbar. Ja, es ist nicht theoretisch zu lernen, dass einem alle Dinge zum Besten dienen. Man kann es nicht im Seminar lernen. Man kann es nur in der Lebensschule lernen. Dass ich sage, Herr, ich möchte es begreifen können, dass das Schwere, das du mir zumutest, auch eine Gabe ist, die du mir schenkst. Und so schaue ich jetzt zurück auf große Strecken meines Lebens und habe Situationen vor Augen, die ich um keinen Preis wieder erleben möchte. Aber die zum größten Reichtum meines Lebens gehören und die ich auch nicht vermissen möchte. Weil ich den Reichtum der Gabe Gottes so stark erfahren habe. Was ist das für ein Herr? Betet ohne Unterlass, das steht dazwischen. Das ist beides. Das ist einmal das regelmäßige Beten. Paulus war Jude, wie Jesus Jude war. Und sie haben 3- und 5-mal am Tag zu festen Zeiten gebetet. Das Betet ohne Unterlass heißt feste Gebetszeiten haben. Wir brauchen das. Wer nur nach Gefühl, Lust und Laune betet, der wird dann auf die Dauer den Faden verlieren. Wir brauchen die festen Rhythmen der Gebetszeiten, Gottesdienste regelmäßig, mit großer Besorgnis sehe ich, dass in den letzten Jahren auch bei Christen das tägliche Bibellesen in Verruf geraten ist. Muss man nicht gesetzlich sein. Bin ja ich deshalb angenommen, dass ich täglich meine Bibel gelesen habe? Ja, das ist wahr. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich fleißig meine Bibel gelesen habe. Aber weil ich Jesus liebe und weil er der Herr ist, brauche ich täglich das Gespräch mit ihm. Sonst reißt der Faden. Wenn ich nur beten würde, wenn ich Lust dazu hätte, hätte ich es längst aufgegeben. Wenn man Stress hat mit irgendjemandem, habe ich keine Lust, mit dem zu reden. Und ich habe oft Mist gebaut in meinem Leben, sodass die Beziehung zu Gott gestört war und ich keine Lust zum Beten hatte. Das waren aber die Situationen, in denen ich es am dringendsten brauchte. Da war ich so froh, dass ich gelernt habe, die Bibel zu lesen, wie es Zähneputzen. Regelmäßig. Denn die wichtigsten Dinge im Leben braucht man regelmäßig und in kleinen Portionen. Und den Luxus, den brauche ich dann, wenn mir danach ist, mal in Hülle und Fülle und dann. Ne? Aber das Wort Gottes brauche ich täglich und das Gebet, also regelmäßig. Aber dann ist das Beten ohne Unterlass ja auch das, dieses Wunderbare, dass ich dauernd, heute kennen wir das ja gut, ich bin online. Früher musste man dann noch eine Standleitung zu einrichten, braucht man ja heute gar nicht mehr. Weiß kaum einer, was eine Standleitung ist, wenn man so Telefonleitungen hatten, die immer freigeschaltet waren, halt zwischen den Präsidenten und so. Nein, online. Wir sind alle, eigentlich dauernd alle irgendwie online. Und ohne Technik ist das, ja, da brauche ich keine besondere Situation. Wo auch immer ich bin, kann ich aus meinem Herzen heraus sagen, ich danke dir, Herr, für diesen Sonnenschein. Ich danke dir, dass du mich bewahrt hast, fast wäre ich gegen dieses Auto gefahren. Hatte gerade mal gepennt. Wie oft einem das beim Autofahren, und ich fahre ein bisschen Wildauto, wenn man da fährt, wie oft einem das passiert, dass man auf Millimeter Entfernung, Sekunden Entfernung vorbeischrammt an einem katastrophalen Unglück. Passiert dir noch sicher auch, ne? Dass man da sagt, ich danke dir, Herr, dass du eine Legion Schutzengel geschickt hast, die alle ja zwischendurch verbinde ihnen die blauen Flecken, die sie jetzt haben, dass ich davon gekommen bin. Oder dass man schreien kann im Gebet, ohne dass einer das Geschrei hört. Oder dass ich in einem unangenehmen Gespräch mit einem Typen, der mir derartig auf den Keks geht und ich merke, wie mir Gift und Galle hochspülen in meiner Seele. Und ich ihn angucken kann und sage, Herr, du bist für ihn gestorben. Es ist nicht zu fassen, aber du, der letzte Blutstropfen war dir nicht zu kostbar. Für ihn und für mich, ich danke dir für diesen Menschen. Hilf mir, dass ich ihn entsprechend behandeln kann. Was das für eine Kostbarkeit ist, so mit der Standleitung, so ohne jede Form, so in Gedanken, mit Jesus in Verbindung zu sein, in aktuellen Konflikten, Freunden und Konflikten, betet ohne Unterlass. Das ist kein Muss, das ist ein Privileg. Ich habe eine offene Leitung zum Herzen Gottes. Ich kann einfach ran. Und ich will aber auch regelmäßig die Stille vor ihm suchen, damit er seine Themen ansprechen kann. Was für ein Geheimnis. Jetzt mache ich einfach mal einen Strich. Das letzte nenne ich hier nur noch den Geist. Also das ist ja die Frage im Advent. Also wir warten auf Jesus. Sollen wir jetzt Gas geben oder sollen wir bremsen? Sie können ja mal eben testen, zu welcher Sorte von Christen Sie gehören. Hören Sie die drei Sätze. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Ja, unter uns Christen heute gibt es so, die können mit dem Heiligen Geist gar nicht genug Gas geben. Und dann weiß man gar nicht, manchmal reden die eigentlich noch vom Heiligen Geist oder machen die gerade Psychoterror? Ja, das ist, vermischen ja manche auch, was seelisch ist und was vom Geist Gottes ist. Und manchmal ist das ja auch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Wenn man die Wirkung des Geistes an ekstatischen Erfahrungen, Wer weiß, was da gab. Die Leute schrien wie die Hähne, brüllten wie die Kühe, wackelten ruhig das und hielten das alles für Wirkung des Heiligen Geistes. Da kann man ja schon mal ins Grübeln kommen. Aber die Angst, es könnte da irgendetwas unkontrollierbar. Ich meine, ein Friedhof lässt sich natürlich besser verwalten als eine Feuersbrunst. Das ist klar. Und wenn die alle tot und still in Reihe und Glied da liegen, dann weißt du immer, hier ist Ordnung. Da kannst du deine Blümchen drauf pflanzen und deinen andächtigen Spaziergang machen. Und da hast du manchmal natürlich den Eindruck, Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften haben eine Sehnsucht nach dieser Friedhofsruhe. Immer nach dem Motto, wahret die Würde des Ortes. Da sage ich, also Auferweckung heißt, da fliegen die Grabsteine durcheinander, die Toten stehen auf und der Herr hat mancherlei Rumpel, die Pumpel. Und die ganze Bibel ist schon voll davon, dass der Segen und der Reichtum der Geist, der Wirkung des Geistes auch manche Probleme geschafft haben, weil wir haben es im Kopf, wir bilden uns, wer weiß was ein, auf die Geschenke Gottes und machen aus den Geschenken Gottes dann schreckliche Dinge, die zerstören und spalten, Gemeinden zerreißen, anstatt aufzubauen. Wird ja alles im Neuen Testament schon, ist ja nichts Neues, wird alles im Neuen Testament verhandelt. Aber Paulus sagt hier generell, also nicht nur bremsen. Wer dauernd auf der Bremse steht aus lauter Angst, hier könnte irgendein falsches Feuer brennen, der kommt auch nirgendwo hin. Dämpfe den Geist nicht. Betet darum, dass der Heilige Geist neues Leben schafft, eine Freude zum Gebet schafft, eine Begeisterung am Wort Gottes schafft, eine Leidenschaft zum Dienst in uns entbrennen lässt. Dämpfe den Heiligen Geist nicht. Prophetische Rede ist, Paulus hält es für wichtig für den Gemeindebau. Es ist aber nicht die theologische Wettervorhersage gemeint. Ja, Propheten können auch im Namen Gottes manchmal etwas ankündigen, was in der Zukunft kommen soll. Das aber, ob das prophetische Rede ist oder nicht, das wird sich erweisen, wenn es eintrifft. Da bin ich ein bisschen auch aufgeschreckt worden, was ich in meinem Leben schon alles gehört habe, wo Leute Stadien randvoll sahen und die Erweckung gab um die nächste Ecke und so und nichts war. Du hast aber nachher nicht gehört, dass sie gesagt haben, ich tue Buße, ich bin ein falscher Prophet, ich habe das als Wort Gottes verkündet, ist aber leider nichts angekommen, sondern dann war es irgendwie, also gut. Ich meine, prophetische Rede ist, so sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und 14, wenn prophetisch geredet wird, werden Leute in eure Versammlung kommen und sie werden in ihrem Gewissen überführt werden von ihrer Sünde und sie werden vor Gott die bekennen und ihm die Ehre geben. Ich habe eine Schlüsselerfahrung in dieser Hinsicht gemacht, die hat mich überrascht. Ich machte einen Hausbesuch bei Mitarbeitereltern, und weil ich das immer so machte. Und war in meiner Esserzeit noch. Und dann kam ich dazu, dienstagsabends, weiß ich noch, und der Vater empfängt mich auch freundlich und die Mutter. Und dann sagte er dann plötzlich, ja, wir sind am Sonntag ja auch mal in Ihrem Gottesdienst gewesen, wir wollten da mal sehen, wo unser Junge da immer hingeht. Es stört uns ein bisschen, sonntags nie kommt er aus dem Bett, aber sonntags, wenn wir schlafen wollen, dann will er immer so früh raus, weil er in ihren Gottesdienst will. Da sind wir hingegangen, da haben das angeguckt. Das ist ja auch ganz gut. Gut, Weihlaus war damals großer Gottesdienst, so zwischen 600 und 800 Leute. Und er war immer morgens um 8:30 der Gottesdienst, bis 8:45. Da schlief ganz Essen, aber ich wusste auch nicht, woher die kamen. Jedenfalls, die Hütte war immer voll, so zwischen 8 und 80. Und dann sagt er, war auch toll, nur eins muss ich sagen, sagt er, das war nicht, ist nicht fair, dass sie von der Kanzel meine Lebensgeschichte erzählen. Das ist nicht anständig, hat er gesagt. Da sage ich, wie bitte? Ja, der hatte gedacht, ich habe bei seinem Sohn mich erkundigt über seine Lebensgeschichte und habe die dann, weil ich ihn sah, ihm die gleich um die Ohren gehauen. Jetzt sage ich, ich weiß bis heute ihre Lebensgeschichte nicht. Keine Ahnung. Ich habe einen Bibeltext ausgelegt, habe ich mich lange darauf vorbereitet. Das kann nicht wahr sein. Sie haben auf der Kanzel exakt meine Lebensgeschichte erzählt. Da dämmerte mir, wie Gott das macht. Du weißt das gar nicht. Er gebraucht das, was du sagst. Du hast die Bibel gelesen und du willst sie sorgfältig auslegen. Und du betest, Herr, mach dein Wort wahr, dass wer euch hört, der hört mich. Und dann gebraucht Gott so etwas. Du hast keine Ahnung, was da passiert. Und ein Mann sitzt da und hört seine Lebensgeschichte. Und weiß, es geht mich persönlich an, nur mich verhandelt er hier. Da hat sich leider nicht bekehrt, der Vater. Aber damals habe ich gelernt, was prophetische Rede ist und warum Paulus sagt, das sei nötig. Und das für den Bau der Gemeinde, damit Menschen ihren Gewissen überführt werden. Und das brauchen wir nicht nur im Predigten, das brauchen sie im Hauskreis, das brauchen sie im Seelsorgegespräch. Und ich sage mal, sie müssen nicht im Bewusstsein im Bade des Propheten daherkommen und sagen, ich rede jetzt prophetisch. Deshalb will ich denn, wenn so Leute kommen, soll ich das jetzt sagen oder nicht? 90% derer sind Frauen. Und sagen, sie hätten ein prophetisches Wort, dann stellen sich bei mir die Haare immer schon erstmal steil. Denn ich finde es nicht nötig, dass jemand weiß, dass er prophetisch redet. Prüfet die Propheten, sagt Paulus, die Gemeinde hat die Propheten zu prüfen. Es gibt keinen Prophetenterrorismus. Wenn jemand sagt, so spricht der Herr, und wenn du mir nicht gehorsam bist, dann ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist. Diese Typen sollte man sofort rausschmeißen. Das ist Terrorismus. Prophetische Rede wird von der Gemeinde geprüft. Am Worte Gottes. Denn der Heilige Geist erinnert an alles, was Jesus gesagt hat. Johannes Evangelium. Und deshalb hat die Gemeinde das Recht und die Möglichkeit, prophetische Rede zu prüfen. Aber wir sind dringend darauf angewiesen. Es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, gibt es Missbrauch und falsche Propheten? Ja, die gibt es. Es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, nein, wir brauchen prophetische Rede. Wir brauchen es, damit die Gewissen angerührt werden. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüfet alles, das Gute behaltet. So, jetzt weiß ich nicht, als Schlusssatz, ob wir uns gleich mit dem heiligen Kuss verabschieden. Der ist aber nur für Männer. Das muss ich jetzt nicht auslegen. Da dürfen Sie nur schmunzeln. Praktizieren Sie in den Gemeinschaften den heiligen Kuss. Passen Sie auf, wo die Grenze zwischen heiligem Kuss und profanem Kuss ist.